Das ist Episode 18 von Artikel 7. Herzlich willkommen. Wir sprechen in diesem Podcast über Menschenrechte in der Schweiz, gerade weil in der Schweiz davon ausgegangen wird, dass hierzulande in Sachen Menschenrechte alles in bester Ordnung sei. Eine Ansicht, die in verschiedener Hinsicht korrigiert werden muss, auch wenn wir in die Vergangenheit blicken. Und heute blicken wir in die Vergangenheit und fragen, was es auf sich hat mit dieser langjährigen Praxis in der Schweiz, die unter anderem darin bestand, armen Familien die Kinder wegzunehmen und fürsorgerische Zwangsmaßnahmen anzuwenden. Mein Name ist Christoph Keller und ich begleite euch, ich begleite Sie durch diese und alle weiteren Episoden dieser zweiten Staffel von Artikel 7. Heute unternehmen wir, wie angekündigt, eine Reise in die Vergangenheit. In eine Vergangenheit, die nicht so sehr vergangen ist, wie wir vielleicht meinen. Und wir sind unterwegs mit Sonja Matta. Guten Tag, Sonja Matta.
Guten Tag, Christoph Keller.
Sonja Matta, Sie sind Direktorin des Historischen Lexikons der Schweiz. Können Sie kurz erläutern, was dieses historische Lexikon besonders macht?
Ja, gerne. Also das Historische Lexikon der Schweiz ist heute ein Online-Lexikon. Das heißt, man kann Artikel frei zugänglich im Internet nachlesen. Es ist ein sehr umfassendes Lexikon. Also heute zählt das HLS über 36.500 Artikel. Also es ist ein reichhaltiger Schatz zur Schweizer Geschichte. Beginnt eigentlich in der Steinzeit und hat Artikel bis zur Gegenwart. Und sehr vielfältige Themen eben von Politik, Wirtschaftsgeschichte, Sozial- und Kulturgeschichte.
Eine Aufforderung, da mal rumzustöbern. Und ich bin sicher, Sie finden da auch zum Thema der heutigen Episode einige fundierte Informationen.
Ja, tatsächlich darf ich das kurz sagen, weil wir haben ein eigenes Dossier zum Thema fürsorgerische Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierung auf der Website mit neuen Artikeln genau zu diesem Thema.
Und zu diesem Thema Kindeswegnahmen, fürsorgerische Zwangsmaßnahmen, Sonja Matta, haben Sie auch lange geforscht. Sie waren unter anderem Leiterin des Forschungsprojekts zu fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen im Kanton Nidwalden. Sie haben als Historikerin weitere Projekte zur Sozialgeschichte der Schweiz geleitet, waren unter anderem Visiting Scholar am History Department der Harvard University und Sie haben unzählige Aufsätze und Bücher unter anderem zu dem Thema, das heute im Zentrum der Episode steht, nämlich Kindeswegnahmen und fürsorgerische Zwangsmaßnahmen in der Schweiz. Jetzt ist das ja, Sonja Matta, ein großes Thema. Wenn Sie das auf den Punkt bringen könnten. Was verstehen wir unter diesem ganzen Komplex, über den wir heute sprechen?
Also der Komplex ist wirklich breit. Es sind eben sehr unterschiedliche Maßnahmen, die darunter fallen. Ein großes Thema, das wahrscheinlich vielen bekannt ist, ist die Kindeswegnahme, also der Eingriff in Familien, wo Familien aus der Herkunftsfamilie weggenommen wurden und in andere Familien platziert wurden. Anstaltseinweisungen gehört dazu von sogenannten liederlichen oder arbeitsscheuen Personen, Zwangsadoptionen, Zwangssterilisationen und was in jüngster Zeit auch diskutiert wurde, ist eben die Verfolgung von Jenischen, nochmal ein sehr spezifisches Thema. Also es ist sehr breit, es sind Grundrechtsverletzungen, sie sind gekennzeichnet durch willkürliches Handeln von Behörden, durch mangelnden Rechtsschutz. Und was könnte dann eigentlich die Struktur auch in der Schweizer Gesellschaft gewesen sein, dass so viele Rechtsverletzungen in diesem Bereich stattgefunden haben?
Jetzt könnte man sagen, das ist eben Vergangenheit, passé ist passé. Was kümmert uns dieses Thema heute noch, Sonja Matta?
Also erstens muss man sagen, es leben natürlich noch viele Menschen, die direkt von diesen Maßnahmen betroffen waren, die eben als Kind fremdplatziert wurden und für sie ist diese Geschichte überhaupt noch nicht vorbei, auch wenn das Jahrzehnte zurückliegt, aber die ja, vielfach traumatischen Erlebnisse, die tragen sie natürlich mit sich. Und das färbt auch auf ihre Familien ab. Also man spricht ja auch von transgenerationalen Erfahrungen in diesem Bereich. Und weil tausende Menschen in der Schweiz davon betroffen waren, sind eigentlich auch heute noch sehr viele Familien mit diesem Thema direkt konfrontiert. Also das ist die eine Dimension, und zum anderen stellen sich natürlich weiterhin Fragen, wie geht man mit Fremdplatzierungen heute um bei Kindern, auch bei Versorgungsentscheidungen. Das sind natürlich Fragen, wozu wir heute als Gesellschaft auch noch Stellung beziehen müssen.
Kommen wir zu unserem Fall, den wir heute besprechen. Es ist ein Fall aus der Vergangenheit und vielleicht, wir werden es sehen, ein typischer Fall, wie eben so etwas geschehen konnte. Wir machen eine Reise zurück ins Jahr 1942. Anfang 1942 meldete sich der Hilfsarbeiter Walter Gerber, wir nennen ihn so, er hieß aber anders. Walter Gerber meldete sich bei der Direktion der Sozialen Fürsorge Bern und bat um Unterstützung für sich und seine Familie, da er wegen Nierentuberkulose nicht arbeitsfähig war. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 37-jährige Walter Gerber 6 Kinder. 3 stammten aus erster Ehe, lebten bei seinen Eltern. 3 weitere Kinder hatte Walter Gerber mit seiner zweiten Ehefrau Maria. Das Jüngste war nur wenige Monate alt, das Älteste 4-jährig. Walter Gerber erhielt zunächst Beiträge aus seiner Arbeitslosenkasse, die sich jedoch bald erschöpften. Nachdem Walter Gerber aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes ins Asyl Gottesgnad eingetreten war, brachte der zuständige Informator der städtischen Fürsorge Ende 1943 erstmals die Forderung der Fremdplatzierung der 3 Kinder aus zweiter Ehe auf. Zwar hielt der Beamte in seinem Bericht fest, dass das Kindeswohl nicht gefährdet und damit eine Fremdplatzierung der Kinder gegen den Willen der Mutter nicht möglich war, gleichzeitig handelte es sich bei seiner Äußerung nicht einfach um einen gut gemeinten Ratschlag. Vielmehr stand von jetzt an die Möglichkeit der Fremdplatzierung der Kinder als fürsorgerische Maßnahme und damit als eigentliche Drohung im Raum. Im Sommer 1944 verstarb Walter Gerber. Maria Gerber hatte zuvor schon eine Anstellung als Heimarbeiterin fürs Zeughaus erhalten, verdiente aber kaum genug, um die Familie durchzubringen. Dann verlor sie die Stelle und arbeitete als Putzfrau, und ohne die Zuschüsse der Fürsorge wäre die Familie nicht über die Runden gekommen. Maria Gerber gab schließlich dem behördlichen Druck nach. Während sie eine Fremdplatzierung zunächst vehement abgelehnt hatte, willigte sie im Mai 1947 ein, ihren ältesten 10-jährigen Sohn, ich zitiere, in einen Pflegeplatz zu geben, wenn sie ihn gut untergebracht wüsste. Ein Zitat aus den Akten, Zitat Ende. Zu diesem Zeitpunkt war Maria Gerber seit 5 Jahren von der sozialen Fürsorge unterstützt worden und dadurch regelmäßigen behördlichen Kontrollbesuchen ausgesetzt gewesen. Ihr 10-jähriger Sohn wurde schließlich in einer Bauernfamilie in einer ländlichen Gegend platziert, wobei die soziale Fürsorge das jährliche Kostgeld von 420 Franken übernahm. Ja, Sonja Matta, das ist die Geschichte der Familie Gerber. Die haben Sie für eine Publikation aufgearbeitet. Jetzt, was ist hier typisch? Was würden Sie sagen, was lesen wir heute aus diesem Fall heraus?
Also wenn man mal fragt, weshalb ist diese Familie überhaupt fürsorgebedürftig geworden, dann sieht man schon einige sehr typische Elemente. Es ist natürlich eine Familie der sozialen Unterschicht und hat entsprechend sehr niedrige Löhne gehabt. Was man auch sieht in dieser Zeit ist, dass der Schweizer Sozialstaat noch kaum ausgebildet war. Also eben die Alters- und Hinterbliebenenversicherung, die kam dann erst kurz nachher, 1948, aber auch mit bescheidenen Beiträgen. Und gerade dann Maria Gerber eben, die ja erwerbstätig war und versucht hatte, ihre drei Kinder durchzubringen, die hat wahnsinnig wenig verdient. Also das ist etwas, was sofort auffällt, wenn man die Quellen liest, wie viele Arbeitsstunden sie eigentlich tagtäglich verrichtete neben dieser Kinderbetreuung und wie niedrig ihr Lohn war. Und das ist eigentlich eine typische Working Poor und hat in dem Sinne gar keine Chance gehabt, sich selbst durchzubringen. Und ja, das sind natürlich eigentlich die Fälle, die man gerade bei diesen Fürsorgebedürftigkeits, also Ansprüchen eben findet.
Jetzt, wenn wir die Begründung so ein bisschen auseinandernehmen, die auch in den Akten zu finden sind, die wir jetzt nicht alle zitieren konnten, so gibt es so zwei größere Elemente, die irgendwie da hineinspielen. Das eine ist so die Frage der Familienverhältnisse, also wie geht es dieser Familie? Was waren da die Motive, um hier einzugreifen von Seiten der Fürsorge?
Also sie, Maria Gerber, ist ja dann eine alleinerziehende Mutter. Und was sehr bezeichnend ist, ist, dass die Behörden sie als unvollständige Familie bezeichnet haben. Eine vollständige Familie war nach damaliger Vorstellung eben Vater, Mutter und Kindern. Und die alleinerziehenden Mütter mit ihren Kindern gehörten da nicht dazu. Und das ist sehr einschneidend, weil dann eben über die Jahre immer weniger die Bereitschaft da war, seitens der Fürsorge diese Familie zu unterstützen, dass sie wirklich zusammenleben konnten. Und dann erschien dann eben ein Eingriff, eine Fremdplatzierung als die beste Maßnahme. Sie haben es angesprochen, ursprünglich galt sie eigentlich als gute Mutter, die auch den Haushalt gut führte. Mit den Jahren wurde ihr dann zunehmend unterstellt, dass sie eben mit den drei Jungs auch überfordert war. Und das ist auch so ein Mechanismus, so die Kompetenz abzusprechen, als alleinstehende Frau das übernehmen zu können.
Wäre das auch passiert, wenn jetzt der umgekehrte Fall eingetreten wäre, wenn Walter Gerber die Familie übernommen hätte und Maria frühzeitig gestorben oder weggegangen wäre?
Ich muss sagen, ich habe in den Akten praktisch nie eine solche Konstellation gefunden, dass die Väter alleine zu den Kindern geschaut haben. Da wurde in der Regel eine andere Lösung von vornherein auch gesucht, sei es eben, dass die Großeltern einsprangen oder Schwestern. Also tatsächlich alleinerziehende Väter sind mir bei den vielen Dossiers, die ich angesehen habe, nicht begegnet.
Ein zweiter Begründungsstrang ist ja die Kostenfrage. Also was kostet die Unterstützung einer solchen Familie? Und dass eben die Fürsorge sehr darauf geachtet hat, und ich glaube, das ist so ein genereller Parameter in der Schweiz, dass eben diese Armen nicht zu sehr kosten. Hat das jetzt hier in diesem Fall auch ganz entscheidend mit hineingespielt?
Absolut. Also ich denke, das ist der ganz wichtige Punkt, weshalb auch diese Fremdplatzierung dann angeordnet wurde. Es gab so auch Interessen, die sich da verzahnt haben. Oder auf der Seite der Behörden war es eigentlich der Wunsch, mit dieser Fremdplatzierung die Unterstützungssätze etwas zu senken. Oder sie mussten dann der Familie weniger Geld zahlen, wenn das Kind eben bei der Bauernfamilie untergebracht war. Und, das finde ich recht bezeichnend, gerade für den städtischen Kontext, es herrschte ein akuter Wohnungsmangel vor in der Stadt Bern. Diese Familie lebt in einer sehr schlechten Wohnung, auch schlecht saniert, klein. Und man hat aber für die Familie auch keine bessere Wohnung gefunden. Also hat man das Wohnungsproblem etwas entschärft, indem man jetzt das Kind aufs Land geschickt hat. Also dieser Aspekt spielte durchaus auch eine Rolle. Und auf der Seite der Bauern war es bis in die 50er Jahre so, dass sie wirklich Bedarf an diesen Kindern hatten. Man findet auch Schreiben bei der Fürsorge von Bauernfamilien aus dem Umland, die nach so einem Kind nachgefragt haben, das eben einen Knecht oder eine Magd ersetzt hat. Also hier verzahnen sich diese Interessen. Und was ich eben frappant finde, ist die Härte, oder was so ein Eingriff dann bedeutet für die Familie. Der 10-jährige Knabe muss weg und eigentlich hätte es wenig Geld gebraucht, um diese Familie zu unterstützen, damit sie weiterhin hätte zusammenleben können. Das wäre nicht ein großer Betrag gewesen.
Ging man denn eigentlich auch davon aus, dass eben dieses Arbeiten bei einem 10-jährigen Jungen auf einem Bauernhof einfach auch etwas Gutes, etwas Gesundes und auch etwas Richtiges sei?
Das spielte sicherlich auch eine Rolle. Dieses Leben auf dem Land, das war schon recht überhöht. Also, dass das grundsätzlich gute Bürger und Bürgerinnen hervorbringt, das ist, glaube ich, eine Idee, die in der Schweiz sehr stark verbreitet war. Es gab auch diesen Gotthelf, diese Gotthelf-Vereinigung, die diese Platzierungen organisiert hatte und klar die Kinder immer aufs Land platziert hatte. Also, diese Idee gab es schon, und jetzt im Fall der Familie Gerber spielte schon auch eine Rolle. Man dachte, dieser Junge sollte auch zu einem strengen Bauern kommen. Oder da ist dann so ein Maden, ein Vaterersatz, der ihn da richtig erziehen kann. Also das sind so verschiedene Vorstellungen von ja, richtigem Familienleben, von richtigen Arbeiten.
Jetzt, damit das alles überwacht, kontrolliert, danach abgewickelt werden konnte, haben die Kantone, und es geht hier um die Kantone, ja einen enormen administrativen Aufwand betrieben. Also da gibt es eben diese Informatoren, da gibt es Protokolle, da gibt es Berichte, da gibt es Besuche bei den Familien und so weiter und so fort. Jetzt, das war ja schon beachtlich, was da aufgebaut wurde an einem Apparat.
Ja, das kann man schon sagen. Was das Ganze sehr komplex macht, ist, dass es eigentlich eine kommunale Angelegenheit ist. Und jede Gemeinde in der Schweiz hat da auch etwas ihre eigene Geschichte. Und wenn man jetzt Bern anschaut, das war auch historisch gewachsen. Da gab es eigentlich 4 verschiedene Behörden, die sich mit Fremdplatzierungen beschäftigt haben. Also es war das Armeninspektorat, das Jugendamt, die Amtsvormundschaft und die Pflegekinderaufsicht. Und wenn das eben dann so zu einem Disziplinarapparat wurde, hat das auch damit zu tun, dass aus diesen verschiedenen Behörden, Apparaten nenne ich es jetzt mal, Personen auf Hausbesuch gingen bei den betroffenen Familien. Das heißt, jetzt auch im Falle der Familie Gerber, die hatte immer wieder Besuch von jemandem aus der Stadt, und es war ihr nicht immer ganz klar, weshalb jetzt diese Person kam. Aber über die Jahre war das natürlich eine enorme Belastung, weil immer wieder jemand diese Familie besucht hatte, und diese Hausbesuche erfolgten ja auch unangemeldet. Man ist zu der Familie nach Hause gegangen, in die Privatsphäre, und Informatoren oder Sozialarbeiterinnen, Armenpfleger haben da Einsicht genommen.
Sie sagen, ein Disziplinarapparat, eine Disziplinarapparatur. Was war das Ziel dieser Disziplinierung?
Ja, also es ist natürlich dieses Spannungsfeld, das bis heute auch in der sozialen Arbeit fortbesteht. Es ist diese Spannung zwischen Hilfe und Kontrolle. Oder wenn die Unterstützung geleistet wurde, ging das eben einher mit gleichzeitig einer Kontrolle. Und es ging letztlich darum, auch zu untersuchen, ob die Mittel richtig eingesetzt werden, aber auch, ob jetzt diese Familie eigentlich diesen Normen entspricht, die in der Schweiz auch als wichtig angesehen wurden.
Und da ging es wohl, kann ich mir vorstellen, auch vor allem darum zu schauen, dass die Frauen eben ihren Pflichten nachkommen und dass da nicht irgendwie so etwas wie ein liederlicher Lebenswandel sich zeigen würde.
Das war auch immer wieder ein Thema. Da wurden zum Teil auch die Nachbarschaft dazu etwas befragt, zum Verhalten von Frauen. Ja, ich denke, Frauen in der Schweiz, man muss das an dieser Stelle schon nochmal betonen, sie waren natürlich schon auch rechtlich prekär positioniert, also eben wirtschaftlich mit den niedrigen Löhnen. aber eben auch mit dem fehlenden Frauenstimm- und Wahlrecht. Also sie sind in der Schweiz auch Bürgerinnen zweiter Klasse bis 1971 und können sich natürlich solchen Zugriffen auch schlecht gegenüberstellen.
Und ein Zivilgesetzbuch, das sie in der Ehe ganz klar schlechter stellt.
Genau, also der Ehemann ist das Haupt der Familie. Das wurde 1912 so verankert und blieb lange wirkungsmächtig. Ja.
Was wir wissen, ist, dass diese Kinder bei Bauernfamilien, aber auch in Kinderheimen platziert wurden. Sie kamen in Erziehungsanstalten. Können wir sagen, dass wir es hier mit einer Form auch von Zwangsarbeit zu tun hatten? Ist der Begriff Zwangsarbeit hier angemessen?
Ich denke, es ist wichtig, über den Begriff Zwangsarbeit nachzudenken, aber vielleicht müsste man zuerst noch beim Begriff Kinderarbeit einsetzen. Wo ich finde, die Schweiz hat hier etwas eine zwiespältige Geschichte, weil sie war bei der Fabrikarbeit ja eigentlich eine Pionierin, hat die Kinderarbeit in den Fabriken schon 1877 verboten und aber andere Formen der Kinderarbeit weiterhin unreglementiert gelassen. Also gerade die Kinderarbeit in der Landwirtschaft, die wurde erst in den 70er Jahren so untersagt. Also man hat hier bewusst einen unterschiedlichen Maßstab gewählt, auch um, denke ich, dieses Verdingwesen weiterhin so praktizieren zu können. Und dann ist die Zwangsarbeit sicherlich Bestandteil der Anstalten, wie sie in der Schweiz gegründet wurden, also die Armenhäuser zunächst mal, weil immer die Idee bestand, dass die sogenannten Insassen und Insassinnen mitarbeiten müssen, um ihren Unterhalt zu verdienen. Und das galt eben auch für die Kinder. Also da war strenge Arbeit von den Kindern ganz klar verlangt. Und ja, die Schweiz hat sich ja dann eigentlich zu einem internationalen Abkommen auch entschieden, dem beizutreten von der ILO 1941, das Zwangsarbeit untersagte und wurde da auch in der Folge kritisiert, dass eben in Anstalten Zwangsarbeit verlangt wurde. Von Erwachsenen vor allem, nicht stark thematisiert wurde die Zwangsarbeit von Jugendlichen, das ist erst in jüngster Zeit ans Licht gekommen, wo Yves Demuth und andere eben herausgefunden haben, dass die Teenagerinnen Zwangsarbeit verrichteten für Unternehmen wie Bürle und andere, also effektiv eingewiesen in Heime und dann für Uhren- und Textilfabriken Zwangsarbeit verrichtet haben. Also es ist ein Thema in der Schweiz. Wie viele das waren, zahlenmäßig ist schwierig zu sagen, weil die Schweiz auch Platzierungen nicht statistisch erfasst hat. Es ist auch ein politischer Entscheid, was man statistisch erfasst und was nicht.
Sie sprechen es an, eben die Fremdplatzierung von Kindern, auch das ganze Verdingkinderwesen ist nur ein Teil eines größeren Komplexes dieser fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, die eben auch Erwachsene betroffen haben, die eben dann auch in Heime, zum Teil eben auch in Fabriken, in Erziehungsanstalten gesteckt wurden, ohne dass sie irgendwann einmal ihre Rechte hätten geltend machen können.
Genau, das ist richtig. Noch nicht angesprochen haben wir auch die Zwangsadoptionen. Das ist auch ein Thema, das zeigt sich jetzt in jüngster Zeit, eigentlich wie viele Frauen davon auch betroffen waren. Auch hier spielten eben finanzielle Überlegungen eine Rolle, aber auch die Durchsetzung von bürgerlichen Familienmodellen, die dazu führten, dass Frauen so enorm unter Druck gesetzt wurden. Und ja, für mich als Historikerin ist es wichtig, diese verschiedenen Maßnahmen auch in ihrer Logik selbst mal zunächst zu untersuchen, auch zu fragen, haben sie eigentlich schon nach damaligem Recht, waren sie problematisch, haben sie damaliges Recht verletzt oder waren sie auch in Übereinstimmung mit den Gesetzen. Und da gibt es auch natürlich Unterschiede.
Jetzt könnte man sagen, eben, das war einfach der Zeitgeist damals und das war eben so. Aber können wir hier tatsächlich auch von Unrecht sprechen?
Von Unrecht würde ich auf jeden Fall sprechen. Und wenn man die verschiedenen Maßnahmen genauer ansieht, sieht man, es gibt Praktiken, die haben damals schon gegen das Strafrecht verstoßen. Also all diese massiven Misshandlungen an Kindern, die hätte man strafrechtlich ahnden müssen. Dort hat einfach niemand die Täter angezeigt. Und bei anderen Maßnahmen war es auch in der Zeit umstritten. Die Sterilisationen beispielsweise war ja konfessionell sehr umstritten in der Schweiz. In katholischen Gebieten findet man es praktisch nicht. In protestantischen ist es ein wichtiger Bestandteil auch des Fürsorgewesens. Also diese Maßnahmen waren in der Zeit unterschiedlich bewertet und sie waren auch von den Rechtsverletzungen natürlich auch, hatten sie unterschiedliche Dimensionen. Also die Verfolgung von Jenischen, das ist eine Form von Radikalität, die sicherlich vieles übertrifft auch. Und ja, ich denke, die Herausforderung heute, ich habe es zu Beginn schon etwas gesagt, ist wirklich, sich nochmal zu fragen, wie war es möglich, dass Tausende in der Schweiz diese Gewalt erfahren haben? Was waren da die Voraussetzungen, die Strukturen, dass Tausende Menschen in der Schweiz diese Rechtsverletzungen erlebt haben?
Haben Sie darauf eine schlüssige Antwort?
Ja, also ich denke, man muss sicherlich auf die Machtverhältnisse schauen, auf die Vorstellungen, wer wirklich zentral ist für auch die Schweizer Demokratie, wer die wichtigen Bürger und Bürgerinnen sind. Da spielt die Klassenfrage eine wichtige Rolle. Man hat auch den Menschen der unteren sozialen Schichten diese Rechte einfach abgesprochen. Und ja, es ist auch ein patriarchales System, autoritär, in dem diese Mitspracherechte ja nicht zugestanden wurde.
Ein männlich-bürgerlich und wohlstandsbehaftetes Ideal, das hier aufgebaut wurde von einer heilen Schweiz, auch in der die armen Menschen einfach wie nicht hineingepasst haben.
Vielleicht nicht hineingepasst, man hat ihnen einfach nicht die gleichen Rechte zugestanden. Also eigentlich fundamentale demokratische Rechte hat man sehr leicht ihnen aberkannt.
Und da teilen Sie das Schicksal auch der migrantischen Bevölkerung?
Das ist, denke ich, ein wichtiges Thema, auch in Zukunft für die Forschung noch. Also dieses Thema der fürsorglichen Zwangsmaßnahmen auch noch etwas enger mit der Migrationsgeschichte zusammenzudenken. Denn wenn man die Geschichte ansieht, dann gibt es ganz viele Beispiele, wo das klar wird, dass das sehr stark verwoben war. Also ein Beispiel, das ich nennen kann, sind die verschiedenen Rückschaffungen ins Ausland, aber auch in die Heimatgemeinden. Das betraf dann Fremde jeglicher Art, also Ausländer, Ausländerinnen, aber auch Schweizer und Schweizerinnen, die nicht mehr an ihrem Heimatort gewohnt haben. Das heißt, die sind in Industriezentren, in Städte eingewandert, haben dort gearbeitet, harte Arbeit verrichtet, aber keine sozialen Rechte erhalten. Und wenn sie fürsorgebedürftig wurden, hat man sie eben, wie es früher hieß, rückgeschafft. Ins Heimatland oder in den Bürgerort. Und diese Rückschaffungen waren natürlich mit enormen Härten verbunden.
Sprechen wir von den Menschenrechten, Sonja Matter. Wir haben ja einen Menschenrechtskatalog, der eigentlich seit dem späten 18. Jahrhundert niedergeschrieben ist und auch ein Stück weit gültig ist. Können wir denn diesen Menschenrechtskatalog bei der Beurteilung all dieser Fälle ein Stück weit heranziehen, gerade wenn es um die Frage geht, ob das damals schon Unrecht war oder als Unrecht gegolten haben müsste, wenn man es richtig angeschaut hätte?
Ich finde schon, dass das ein normativer Rahmen war, der auch damals schon Geltung hatte. Also ein schönes Beispiel finde ich auch die internationalen Kinderrechte, die sich ja auch an den Menschenrechten orientierten und im 20. Jahrhundert ausgestaltet wurden. Und da ist so ein wichtiger Moment, die Verabschiedung der Geneva Declaration of the Rights of the Child vom Völkerbund 1924, wo erstmals gesagt wurde, auf der ganzen Welt sollen Kindern unabhängig von Nationalität, Ethnie, Klasse bestimmte Rechte zugestanden werden. Und die Schweiz war ja auch Mitglied des Völkerbundes, also kannte sie diese Erklärung, hat sie sicher auch für gut befunden. Und wenn man dann das vergleicht oder diese Erklärung der Kinderrechte mit dem, was Kinder in der Schweiz erlebt haben in der Praxis, dann sehen wir natürlich schon eine enorme Diskrepanz.
Betroffen also hier Kinderrechte, aber dann bei den älteren Personen, bei Jugendlichen und auch bei Erwachsenen dann Fragen wie persönliche Freiheit oder auch Recht auf Familie. Die Familien wurden ja buchstäblich auseinandergerissen. Und da würden Sie auch sagen, das waren eigentlich Rechte, die lange schon vor der Europäischen Menschenrechtskonvention galten und die die Schweiz hier verletzt hat.
Ja, das kann man sicher so sagen. Es gibt auch eben immer wieder historische Momente, wo sehr starke Ambivalenzen vorherrschten. Also wenn ich nochmal das Beispiel der Familie Gerber hervornehme, diese Platzierung, die erfolgte in einem Moment, wo die Schweiz intensiv über Familienschutz nachgedacht hat, die Familienschutzinitiative lanciert hat und die Familie hochgehalten hat als etwas vom Wichtigsten. Und trotzdem wurden eben dann bestimmten Gruppen genau diese Rechte immer wieder vorenthalten. Und diese Gleichzeitigkeit, das ist durchaus frappant.
Jetzt einen richtigen Paradigmenwechsel, eine Veränderung, eine spürbare Veränderung gab es, wenn ich das richtig interpretiere, Sonja Matta, mit dem Beitritt der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention und mit dem daraus entstehenden gesellschaftlichen Druck. Würden Sie auch sagen, der Beitritt der Schweiz zur EMRK war ein entscheidender Schritt?
Es war sicherlich ein entscheidender Schritt. Also es gab ja da verschiedene Probleme, das Frauenstimm- und Wahlrecht, das Fehlende war ein Punkt, aber eben auch die administrativen Versorgungen in den Kantonsgesetzen, die mussten ja eben aufgehoben werden, weil sie nicht mit der EMRK in Vereinbarung zu bringen waren. Also ich denke, diese Debatte um die EMRK, die so seit den ausgehenden 60er Jahren verstärkt einsetzte, die waren sicher wichtig. Aber ich würde sagen, wirklich die 70er Jahre insgesamt waren bedeutsam, weil hier verschiedene sozialen Bewegungen eingesetzt haben. Oder die Frauenbewegung war stark und nicht nur für die Gleichstellung der Geschlechter, sondern eben auch für Kinderrechte. Sie haben erstmals dieses Problem auch der sexuellen Gewalt an Kindern aufs Tapet gebracht. Wir haben Behindertenbewegungen. Die Gehörlosenbewegung, die sich formierte, die kritisierte, wie mit gehörlosen Kindern umgegangen wird. Kritik an den Anstalten, Gefängnissen. Also ich denke, die 70er Jahre waren eben entscheidend, dass hier auch eine Demokratisierung der Gesellschaft eingeleitet wurde. Und das waren diese Kämpfe, diese Arbeiten auch, die dann gewisse Veränderungen eben durchsetzten.
Durchschlagend waren die aber nicht in allen Bereichen. Es brauchte dann eben die Initiative, die Volksinitiative 2014 mit dem Titel Wiedergutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen, damit das Parlament dann auch diese Wiedergutmachung in die Wege geleitet hat. Also es brauchte nicht nur hier, sondern in ganz verschiedenen Bereichen eben permanent diesen Druck von unten aus der Zivilgesellschaft, damit sich da etwas verändert hat.
Ja, also dass dieses historische Unrecht anerkannt wurde, das war ein langer Zehrprozess, hat eigentlich in den 80er Jahren angefangen oder war ein wichtiger Auftakt mit der Aufarbeitung der Verfolgung der Jenischen durch die Pro Juventute, das sogenannte Hilfswerk für die Kinder der Landstraße. Ja, und dann gab es in den 90er Jahren tatsächlich verschiedene Vorstöße von Politikern, Politikerinnen, die noch keine Mehrheit gefunden haben. Also es brauchte wirklich einen Zusammenschluss von Betroffenen, Politik, Medien, Wissenschaft. Und ich denke, was halt auch wichtig war, die Schweiz ist ja da kein Sonderfall oder Eigenfall. Es ist auch eine internationale Entwicklung. Also andere Länder haben sich diesen Themen auch zugewandt, haben hier Aufarbeitungen begonnen. Und ich denke, dieses hartnäckige Dranbleiben im Inneren, aber auch die internationalen Debatten haben dann diesen Weg geöffnet.
Sie haben den Begriff historisches Unrecht gebraucht. Jetzt können Sie diesen Begriff ein Stück weit noch erläutern. Was ist historisches Unrecht? Ist das Unrecht in der Geschichte oder Unrecht, das historisch geworden ist?
Wenn man auch jetzt die Entschuldigung jetzt vom Bundesrat folgt, wie es eben mehrere Entschuldigungen ausgesprochen wurden oder eigentlich Bitten um Entschuldigungen, dann ist es eben eine Anerkennung, dass diese Gewalt und dieses Leid, das so viele Menschen erfahren haben, wirklich als Unrecht anerkannt wird und auch eine kollektive Dimension hatte. Und ja, mit diesen Entschuldigungen für dieses Unrecht, das ist ja eigentlich ein komplexes Unterfangen, denn die heutige Regierung kann sich ja nur bedingt für etwas entschuldigen, was ihre Vorgänger und Vorgängerinnen gemacht haben. Aber mit dieser Entschuldigung konnte eben eine Anerkennung dieses Unrechts ausgesprochen werden, was ich denke, was wichtig ist, auch für die Betroffenen.
Entschuldigungen bereits 1986 von Alfons Egli, damals Bundesrat, dann 2010, 2013. 2013 vor allem eine Entschuldigung gegenüber den Opfern von Fremdplatzierungen. Jetzt können wir sagen, dass damit auch etwas abgeschlossen ist mit diesen Entschuldigungen, dass wir sagen können, dieses Kapitel der Geschichte ist abgeschlossen.
Also abgeschlossen, denke ich, ist ein sehr problematischer Begriff. Dass diese Entschuldigungen glaubhaft sind, da braucht es eigentlich dazu eine Erinnerungspolitik, Erinnerungskultur. Also dass das nicht vergessen geht und dass nachfolgende Generationen auch an diese Geschichte erinnert werden. Also ich denke, das Ziel dieser Aufarbeitung muss auch sein, dass es in eine Erinnerungspolitik der Schweiz einfließt. Von daher wäre das Ziel eines Abschlusses genau, glaube ich, der falsche Ansatz. Und ja, wenn man jetzt den Stand heute der Schweiz ansieht, muss man auch sagen, wir sind noch immer im Prozess, weil natürlich auf Bundesebene vieles passiert ist. Aber der Bund hat auch einen Auftrag an die Kantone gegeben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da sind wir einfach noch sehr unterschiedlich weit in der Schweiz im Moment. Es gibt Kantone, die haben viel gemacht an Aufarbeitung, auch Entschuldigungen der Regierungen. Einzelne haben auch nochmal einen Solidaritätsbeitrag zusätzlich zum Bund bezahlt. Und andere Kantone haben gar noch nichts gemacht. Also wir haben hier einen Föderalismus und eine Ungleichzeitigkeit, der so eigentlich sehr problematisch ist.
Und was bedeutet das für die Opfer?
Also diese Ungleichzeitigkeit, ja, ich denke, das ist kann nochmal sehr verletzend sein. Und das sollte ja gerade verhindert werden.
Es geht ja immer ums Geld in dieser Schweiz, darum, dass man eben nicht zu viel Geld für die Armen ausgibt, insbesondere jetzt. Die Sozialversicherungen haben ja vermutlich schon eine Rolle gespielt, dass die dann eingeführt wurden und einen Teil der Kosten übernommen haben. Ich denke hier an die AHV und an die IV.
Ja, ich denke, die Einführung der Sozialversicherung war sehr entscheidend, weil eben bei Bedürftigkeit die Menschen mit Rechten ausgestattet werden. Sie haben einen Anspruch auf Unterstützung, ein Recht, und das positioniert sie ganz anders, als wenn sie von der Fürsorge unterstützt werden. Und wenn man heute fragt, wie können Rechte abgesichert werden, auch Kinderrechte, dann muss man eben auch über Geld sprechen, über einen starken Sozialstaat, um dies zu garantieren, um auch gute Pflegeplätze sicherzustellen, Betreuungspersonal. Also das ist auch etwas, was zu einer solidarischen Gesellschaft mit dazugehört.
Und Sie haben es gesagt, die Menschen mit Rechten ausstatten, also aus bedürftigen Menschen mit Rechten machen.
Genau. Also ich sage immer, die Einführung der Sozialversicherung, das ist etwas vom Grossartigsten, was im 20. Jahrhundert erreicht wurde. Es ist wirklich eine Errungenschaft, die das Leben der Menschen grundsätzlich verändert hat.
Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen, hat der Schriftsteller William Faulkner einst geschrieben. Jetzt wirkt denn das, was wir jetzt besprechen, Sonja Matter, in der Vergangenheit, wirkt das noch in die Praxis von heute ein Stück weit nach? Also wenn wir die Fälle uns anschauen, gerade auch der fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen heute, dann ist die Schweiz ja nach wie vor im internationalen Vergleich weit voraus, was die Zahlen betrifft. Da können wir sagen, das wirkt sich nach bis heute?
Ja, es ist eine Frage, inwiefern dieses 1981, wo eben die administrativen Versorgung ja aufgehoben wurden, ist das wirklich ein Schnitt oder nicht? Und da gibt es jetzt zunehmend Stimmen, die auch sagen, man muss dieses 81, diesen Bruch, der darf nicht zu stark betont werden. Es ist sicherlich so, dass Grundrechte besser geschützt werden, dass Verfahren auch transparenter sind, aber natürlich kommt es auch heute weiterhin zu Versorgungen. Sie haben den Bereich der Psychiatrie angesprochen, das Asylwesen ist ein weiter sensibler Bereich. Und wichtig wäre eben jetzt auch Forschungen für die 80er Jahre bis heute, die diese Bereiche nochmals genauer untersucht. Und ich denke, als Gesellschaft sind wir wirklich aufgefordert, das ernst zu nehmen, diese Persönlichkeit, also die persönliche Freiheit einzuschränken. Das muss immer verhältnismäßig sein, eine gesetzliche Grundlage haben. Ob wir da wirklich so auf gutem Wege sind, da braucht es weiterhin kritische Prüfungen.
Und dann gibt es ja auch die Fälle, wo eben einfach schiere strukturelle Gewalt gewirkt hat, nicht einmal Gesetze vorhanden waren, sondern einfach die schiere Gewalt gewirkt hat. Zum Beispiel bei den Familien, die mit dem Saisonierstatut hier in der Schweiz waren und die ihre Kinder verstecken mussten vor dem behördlichen Zugriff. Auch diese Geschichte ist ja noch nicht abschließend aufgearbeitet.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, zeigt auch nochmal, dass man dieses Thema der Zwangsmaßnahmen im Zusammenhang mit Migrationsgeschichte genauer ansehen muss. Ja, auch hier wurden Recht auf Familie wurde durch diesen Saisonierstatus eigentlich verunmöglicht und eben Kinderrechte massiv verletzt, traumatische Folgen. Davon berichten zahlreiche Betroffene und auch rein zahlenmäßig das Ausmaß ist eben beträchtlich für die Schweiz und das Thema braucht nochmals größere Aufmerksamkeit.
Damit es in der Schweiz zu einer Erinnerungspolitik kommt, jetzt inwiefern noch einmal zusammenfassend wäre denn eine solche Erinnerungspolitik aus Ihrer Perspektive auch wichtig für die Wertschätzung und auch für die Weiterentwicklung der Menschenrechte?
Ich denke, das ist sehr wichtig, gerade auch für die Schweiz. Ich glaube, Sie haben es eingangs gesagt, dieses Selbstverständnis, dass die Schweiz etwas ein Musterland der Demokratie ist, oder? Das ist ja schon auch etwas ein Teil, ja, des Selbstverständnisses der Schweiz. Und wenn wir uns eben bewusst sind, dass es doch zahlreiche Menschenrechtsverletzungen gab, dass Tausende von diesen willkürlichen Maßnahmen betroffen waren, dann ändert das, glaube ich, schon auch das eigene Verständnis von unserem Land. Und die Hoffnung wäre, da auch eine Sensibilität zu entwickeln, wo man umsichtiger ist, dass diese Menschenrechtsverletzungen eben nicht mehr vorkommen. Also ich denke, das ist schon gekoppelt, eine Sensibilität über, ja, was nicht gut lief in der Geschichte und ein Versuch, dann in der Zukunft diese Rechte besser zu schützen.
Ein bisschen Demut und ein bisschen Zurückhaltung, aber auch ein bisschen Selbstkritik als Voraussetzung dafür, dass, ich nehme das Wort jetzt doch in den Mund, sich bestimmte Geschichten nicht wiederholen.
Ja, durchaus. Ich meine, es ist immer schwierig, von der Geschichte direkt zu lernen, weil die Kontexte immer auch wieder etwas anders sind. Aber es kann einem doch hellhöriger machen, es kann einem auffordern, genau hinzusehen. Das kann man sicherlich aus der Beschäftigung mit der Vergangenheit mitnehmen.
Sonja Matta, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war Episode 18 von Artikel 7 mit Sonja Matta. Sie ist Direktorin des Schweizerischen Historischen Lexikons und Autorin zahlreicher Schriften zu fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen in der Schweiz. Artikel 7 ist ein Projekt von humanrights.ch, realisiert von Podcast Lab. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen, auf der Webseite von humanrights.ch und auf podcastlab.ch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einstehen für die Menschenrechte und auch dafür, dass sich historisches Unrecht nicht wiederholt, sagt Christoph Keller.